ARD Sounds. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
What can we concretely do to help you to kill more Russians? More Russian soldiers, of course.
Was können wir konkret tun, um ihnen zu helfen, mehr russische Soldaten zu töten? Das fragte Michael Martens, Balkan-Korrespondent der FAZ, am 8. August in einer Pressekonferenz den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Über diese Aussage gab es einen ganzen Sturm der Entrüstung und die FAZ hat sich auch entschuldigt. Doch das Thema ist nicht vom Tisch. Ende letzter Woche hat der Kreml nun einen Haftbefehl gegen Martens erlassen. Es drohen bis zu 6 Jahre Straflager und ich kümmere mich gleich noch ausführlicher um den Fall und die Frage, wie Russland im In- und Ausland die freie Presse unter Druck setzt. Der Kreml hat einen Haftbefehl gegen den Balkan-Korrespondenten der Frankfurter Allgemeine Zeitung, Michael Martens, erlassen. Er soll Hass oder Feindschaft geschürt haben, heißt es. Wie hat er das russischer Ansicht nach gemacht? Martens hat auf einer Pressekonferenz des ukrainischen Präsidenten Selenskyj und des serbischen Präsidenten Vucic am 8. August in Belgrad folgende Frage gestellt. Was Europa konkret tun könne, um der Ukraine dabei zu helfen, Zitat, mehr russische Soldaten zu töten. Die Formulierung löste heftige Reaktionen aus, aber dass Russland darauf mit einem Haftbefehl gegen Martens reagiert hat, steht in keinem Verhältnis mehr. Gerade auch, weil sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung für die ja zugegebenermaßen sehr unglückliche Formulierung ihres Korrespondenten entschuldigt hatte. Ich spreche jetzt mit Katharina Weiß von Reporter ohne Grenzen über den Fall und darüber, wie Russland versucht, Journalistinnen und Journalisten auch jenseits der eigenen Grenzen unter Druck zu setzen. Hallo Frau Weiß.
Hallo. Die FAZ bewertet die Fahndung als einen Einschüchterungsversuch gegenüber einem deutschen Journalisten und der freien Presse. Teilen Sie zum einen diese Einschätzung und was bedeutet diese Fahndung denn konkret für Michael Martens? Also wird es für ihn überhaupt noch möglich sein, als Korrespondent aus russlandnahen Ländern im Balkan zu berichten?
Ja, also auch wir bei Reporter ohne Grenzen teilen diese Einschätzung ausdrücklich. Und natürlich kann und soll man über die Formulierung dieser Frage diskutieren. Die FAZ hat ja selber erklärt, dass sie wirklich sehr missverständlich war und dies bedauert. Aber darum geht es hier nicht. Also eine journalistische Frage, egal wie misslungen, rechtfertigt keine Strafverfahren, keine Fahndung und keine drohende internationale Verfolgung. Also genau diese Linie formulieren wir bei Reporter ohne Grenzen. Der Fall zeigt exemplarisch, wie der Kreml hier einzelne Aussagen aus dem Kontext löst und propagandistisch auflädt und daraus eben auch ein Mittel politischer Einschüchterung macht. Und für Michael Martens kann das jetzt leider sehr konkrete Folgen haben. Also solange es nur um die russische Fahndungsbank geht, ist vor allem eine Reise nach Russland hochgefährlich. Aber problematisch wird es besonders dann, wenn Russland versucht, die Fahndung international auszuweiten. Etwa über internationale Fahndungsmechanismen. So ein Stichwort ist hier Interpol Red Notice. Dann könnte seine Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt werden und damit dann eben auch seine berufliche Arbeit als Korrespondent. Das betrifft ja eben nicht nur Russland selbst, sondern eben auch reisende Staaten, die politisch oder sicherheitsbehördlich eng mit Moskau kooperieren. Und davor warnen wir ja auch schon seit Jahren bei Reporter ohne Grenzen. Autoritäre Staaten missbrauchen internationale Mechanismen, um eben Kritikerinnen, Exiljournalistinnen und unabhängige Stimmen im Allgemeinen über die eigenen Grenzen hinaus zu verfolgen.
Russland versucht ja längst, Journalistinnen und Journalisten auch außerhalb des eigenen Staatsgebiets unter Druck zu setzen, also besonders auch russische Medienschaffende im Exil. Und Ende Juli wurde ja ein neues Gesetz verabschiedet, das deren Lage noch einmal verschärft. Was genau hat sich damit für Medienschaffende verändert?
Also das neue Gesetz ist aus unserer Perspektive ein weiterer Baustein in Russlands transnationaler Repression. Also da geht es hier um den langen Arm des Regimes. Es richtet sich gegen Russinnen im Exil, die als ausländische Agenten eingestuft wurden oder denen eben Zusammenarbeit mit sogenannten unerwünschten Organisationen vorgeworfen wird. Und darunter sind besonders viele Journalistinnen. Medienschaffende sind unserem Kenntnis nach die größte Berufsgruppe auf der Liste dieser ausländischen Agenten und unerwünschten Organisationen. Auch Reporter ohne Grenzen gehört dazu. Und die Zahl der betroffenen Medienorganisationen und Medienmitarbeiterinnen hat sich seit Beginn der groß angelegten Invasion der Ukraine, wenn meine Zahl korrekt ist, versechsfacht ungefähr.
Das ist ja die Auslandsberichterstattung auf der einen Seite. Noch viel schwerer ist natürlich die Berichterstattung aus dem Inland selber, also aus Russland heraus. Russland steht laut der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 172 von 180. Ist da eine freie Berichterstattung überhaupt noch möglich und wenn ja, wie?
Freie Berichterstattung, so wie wir sie hier in Deutschland zum Beispiel verstehen, ist im eigentlichen Sinne in Russland kaum noch möglich. Russland steht auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen nicht ohne Grund so weit unten. Und es gibt auch mal eine sehr lange Serie russischer Angriffe auf freie Berichterstattung. Die wenigen unabhängigen Stimmen, die im Land geblieben sind, arbeiten unter extremen Risiken. Wir beobachten im Gegenteil halt eher, ne, dass die Medienaufsicht dort die meisten unabhängigen Nachrichtenseiten zensiert hat und große unabhängige Medien wie Medusa oder TV Rain wurden zu unerwünschten Organisationen erklärt, was schon das Zitieren oder Erwähnen dieser Medien strafrechtlich riskant macht oder einfach auf Social Media teilen. Ne. Übrig geblieben sind vor allem staatliche Medien oder Medien im Besitz kriminaler Akteure. Redaktionen müssen Themen vermeiden, die aus der Präsidialvergewaltigung vorgegeben werden und betreiben sehr intensive Selbstzensur. Berichterstattung ist nicht komplett verschwunden, es findet aber sehr viel anonym oder halt zu sagen, ne, verschlüsselt unter Bedingungen statt, die mit freier Presse kaum vereinbar sind. Also durch Exilmedien, eben wie gesagt anonyme Quellen, verschlüsselte Kommunikation, Umgehung von Sperren, sehr waghalsige internationale Kooperationen, wirklich, wirklich hochvorsichtige, riskante Arbeit einzelner Journalistinnen im Land. Wer innerhalb Russlands dennoch irgendwie sich zu weit vorwagt, der riskiert Strafverfahren, hohe Haftstrafen, Folter und viele, viele andere Repressionen, die wir natürlich bei Reporter ohne Grenzen seit Jahren mit banger Sorge beobachten.
Und das gilt auch für ausländische Korrespondentinnen und Korrespondenten.
Wenn die im Ausland sind, dann werden sie natürlich höchstwahrscheinlich nicht von der hohen Haftstrafe und einer juristischen Verfolgung in Russland betroffen sein, falls sie nicht in Russland einreisen. Aber sie könnten natürlich von diesen Strafmaßen betroffen sein, falls sie, ne, wie in dem Fall, den wir heute auch besprochen haben, in irgendeiner Form ausgeliefert werden würden, weil sie zum Beispiel in einem kremlnahen Nachbarland Bericht erstattet haben.
Vielen Dank, Katharina Weiß von Reporter ohne Grenzen. Wir hatten übrigens auch die FAZ selber gefragt, wie es nun mit Michael Martens weitergeht und ob er auch weiterhin aus dem Balkan berichten wird. Aus Sicherheitsgründen wollte sich die FAZ aktuell aber dazu nicht äußern. Das Thema der freien Berichterstattung beschäftigt uns gleich noch weiter, allerdings hierzulande, denn kommende Woche wird in Sachsen-Anhalt gewählt und wenn die AfD die stärkste Kraft wird, und das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dann hat sie angekündigt, unter anderem den Staatsvertrag mit dem MDR zu kündigen. Was das für Folgen hätte, hören Sie gleich. Wer am Montag die Programme des MDR in Sachsen-Anhalt gehört oder geschaut hat, der hat sich wahrscheinlich gewundert. Denn das Ganze klang ungefähr so.
Lange Zeit war der Verein in einem tiefen Dornröschenschlaf. Am Wochenende Reitverein.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Keinen MDR mehr in Sachsen-Anhalt? Und damit auch kein MDR Sachsen-Anhalt heute? Das könnte passieren.
Der MDR wollte damit aufmerksam machen, was fehlen würde, wenn die AfD nach der Landtagswahl tatsächlich den MDR-Staatsvertrag kündigen würde. Denn das hat die AfD in Sachsen-Anhalt angekündigt, sollte sie die Wahl gewinnen. Und wenn man den Umfragen glauben darf, dann könnte die AfD tatsächlich die absolute Mehrheit erreichen, was weitreichende Folgen für Bildungs- und Kulturpolitik hätte, aber eben auch für die Medienpolitik. Doch was genau dann passiert, sollte die AfD wie angekündigt den Medienstaatsvertrag des MDR und auch den des ZDF und des Deutschlandsradios kündigen. Damit hat sich diese Woche Medienreporter Michael Mayer beschäftigt. Hallo Michael.
Hallo Theresa.
Erstmal zu den Plänen der AfD in Sachsen-Anhalt. Wenn die Partei dort regieren wird, was hat man denn dann vor in Sachen Medienpolitik?
Ja, die AfD steht auf Kriegsfuß mit den öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist ja keine Neuigkeit. Seit Jahren wettert man bereits gegen die Systemmedien. Auch das Wort Lügenpresse wird ja gerne verwendet. Und im Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt, das übrigens hinter jeder Forderung ein Ausrufezeichen hat, wohl um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, steht explizit, dass man die Rundfunkstaatsverträge kündigen will. Zitat: Ziel ist ein modernes, transparentes Mediensystem, das der ursprünglichen Idee der medialen Grundversorgung gerecht wird. Also man will wohl ernst machen, wenn man denn die absolute Mehrheit erreicht. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sagt das ja auch auf jeder Wahlkampfveranstaltung. Allerdings sind da Fristen einzuhalten. Der Ausstieg aus dem MDR wäre nach jetzigem Recht erst zum 31.12.2028 möglich.
Was heißt das denn genau? Also wie stellt sich die Partei die künftige Medienlandschaft vor?
Ja, da wird es etwas schwammig und unkonkret. In einem anderen Programmentwurf der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, wo ja am 20. September Landtagswahlen sind, ist von einem Grundfunk die Rede und davon, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf ein Zehntel reduzieren will. Und im Programm in Sachsen-Anhalt heißt es wiederum, dass man zur Finanzierung wohl auch Staatsmittel, also sprich Steuern und Werbung, heranziehen will und dass man sich so eine Art Abo-Modell vorstellt mit zubuchbaren Optionen, sodass dann jeder bezahlen kann, was er oder sie will. Interessant ist dabei auch, dass man sich vom Sender MDR wohl nicht in Gänze verabschieden will, weil es an anderer Stelle heißt, man fordere mehr Eigenverantwortung für den MDR, also im Sinne von souveränen Entscheidungen, was Standorte und Mittelvergabe angeht. Da heißt es wörtlich im AfD-Programm, Zitat, wir setzen uns für mehr Eigenverantwortung des MDR ein, er soll selbst über die Standorte entscheiden, denn er weiß am besten, wie man die Verwaltung, Produktion, Redaktion und Technik am richtigen Standort einsetzt. Das lässt ja darauf schließen, dass man den MDR nicht komplett abschaffen will, dass man also nicht unbedingt einen neuen Sender für Sachsen-Anhalt gründen will. Also man sieht daran, das Ganze ist noch etwas unausgegoren und wirkt auch etwas widersprüchlich. Und was auch ziemlich unrealistisch ist, dass all die Beitragszahler und Zahlerinnen in Sachsen-Anhalt billiger wegkommen würden. Also jetzt mit 18,36 Euro, was die AfD aber nicht davon abhält, so zu tun, als ginge das mal eben so.
Wie realistisch ist das denn, dass die AfD die Staatsverträge denn kündigen kann? Und was würde das denn für das Publikum bedeuten?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Ich habe die mal weitergereicht an Hubertus Gersdorf. Er ist Professor für Staats- und Medienrecht an der Uni Leipzig. Gersdorf hat mir erzählt, dass eine komplette Abschaffung vom MDR oder aber, dass man komplett aus dem ZDF oder Deutschlandradio aussteigt, gesetzlich nicht durchgehen dürfte. Denn dies ist verfassungsmäßig garantiert. Da kann die AfD noch so viel fordern. Aber, so Gersdorf, was nicht vom Gesetz garantiert ist, ist der Umfang des Programms des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Und Sie können diese Verhandlung zum Aufbauen von Druck machen, zu sagen, nee, wir wollen nicht so viel öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das ist erst einmal verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Es ist nicht alles das, was sich herausgebildet hat, durch die Verfassung gewährleistet, zwingend gewährleistet, sondern es kann auch mit weniger erfolgen. Und ich vermute mal, dass die AfD genau das bezwecken möchte. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann sie nicht abschaffen. Wenn sie den abschaffen möchte oder auf einen Grundfunk zusammendampfen möchte, dann werden sie vor jedem deutschen Gericht, vor allen Verfassungsgerichten scheitern, das steht jetzt schon fest. Aber bei der Diskussion, wie viel öffentlich-rechtlicher Rundfunk existiert, da besteht ein enormer Spielraum.
Kann man denn so ein bisschen in die Vergangenheit schauen und daraus vielleicht eine Prognose ableiten? Also hat es überhaupt schon mal so einen ähnlichen Fall gegeben in der Mediengeschichte, Michael?
Ja, hat es. Einen ähnlichen Fall hat es 1978 schon mal gegeben, sehr lange her. Damals stiegen Schleswig-Holstein und Niedersachsen aus dem NDR-Staatsvertrag aus. Offiziell ging es den CDU-Ministerpräsidenten Stoltenberg und Albrecht um mangelnde Sparsamkeit. Im Spiel war damals wohl aber auch eine gewisse Unzufriedenheit über das als zu links empfundene Programm. Und dieser Konflikt löste sich aber wieder auf, als man 1980 einen neuen Staatsvertrag zwischen Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterzeichnete. Und der beinhaltete dann unter anderem mehr Regionalsendungen.
Kommen wir mal zurück ins Heute. Was in Sachsen-Anhalt passiert, das hat ja dann auch unmittelbar Auswirkungen auf die anderen Bundesländer und entsprechend die Sender- und Landesrundfunkanstalten dort. Was sagen denn die Sender dazu? Ist man da auf den Worst Case vorbereitet?
Na, man bereitet sich vor auf diesen Fall. Also ich hatte ein langes Gespräch mit dem Justiziar des MDR, Jens-Ole Schröder. Dort ist man alarmiert. Also man informiert ja auch seine Zuschauer in den Programmen, wie du am Anfang gesagt hast. Und Schröder hat mir erzählt, dass es ja ohnehin erstmal eine zweijährige Kündigungsfrist gibt, wenn die AfD den Staatsvertrag kündigen würde. Und in dieser Zeit würde der MDR gegebenenfalls eine Klage vorbereiten. Und Schröder erklärte mir außerdem:
In dieser zweijährigen Kündigungsfrist ändert sich erst einmal rechtlich gar nichts. Nach dem Ablauf dieser Kündigungsfrist, wenn dann Sachsen-Anhalt austreten würde aus dem Mitteldeutschen Rundfunk, dann ist es so, dass wir als Mitteldeutscher Rundfunk keinen gesetzlichen Auftrag mehr hätten, aus Sachsen-Anhalt und für Sachsen-Anhalt zu berichten. Gleichwohl als Mitteldeutscher Rundfunk wir natürlich ein Interesse an einer Berichterstattung für und aus Sachsen-Anhalt haben, dann müssten wir schauen, in welchem Maße wir dieses dann realisieren wollen und können. Das wäre dann unsere Entscheidung.
Was man auch noch erwähnen muss, die AfD will ja auch die Verträge des ZDF und des Deutschlandradios kündigen. Die wären ja auch betroffen. Insofern hat das ganze Thema durchaus auch Bedeutung über Sachsen-Anhalt hinaus, weil diese Verträge ja mit 16 Bundesländern abgeschlossen wurden. Und wenn ein Land rausfällt, dann müssten diese Verträge von den anderen 15 Ländern neu beschlossen werden. Das ist aber alles noch ziemlich juristisches Neuland. Also da müsste man sehen, wie dieser Prozess Prozess abläuft.
Also sollte es so weit kommen, dann wäre das auf jeden Fall hier auch nochmal sehr spannend zu beobachten. Aber nochmal zurück zur AfD. Die nimmt natürlich, klar, den Mund sehr voll. Was sagst du, Michael? Was glaubst du, wie wird das Ganze ausgehen?
Na, die AfD plakatiert ja den Slogan "Alles ist möglich" in Sachsen-Anhalt. Da kann man im Hinblick auf die Medienpolitik und auch einige andere Bereiche nur sagen, nein, ist es nicht. Man muss sich schon an die Gesetze halten und alles einfach so umstürzen geht nicht. Es wäre aber sicherlich so, also das ist meine Prognose, dass es im Falle des Falles viel Arbeit für die Gerichte gäbe, denn dass dann gegebenenfalls der MDR und auch das ZDF und das Deutschlandradio klagen würden, ist ja naheliegend und das würde, wenn es so kommt, sicherlich dann auch so passieren.
Was passiert, wenn die AfD die Staatsverträge des MDR, des ZDF und des Deutschlandradios kündigt? Darüber habe ich gerade mit Michael Mayer gesprochen. Vielen Dank. Während es in Deutschland Drohungen gibt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen, haben die USA vor einigen Monaten einen radikalen Schnitt gemacht. Der Kongress hat auf Betreiben von Donald Trump sämtliche Bundeszahlungen an das National Public Radio, kurz NPR, gestrichen. Und das kann man sich so vorstellen. NPR ist also ja so ähnlich organisiert wie die ARD, viele kleinere und ein paar wenige größere Regionalsender, die zusammen auch ein bundesweites Programm machen. Für die kleineren Sender war der Budgetcut ein schwerer Schlag. Manche mussten deswegen sogar den Sendebetrieb einstellen. Was es genau damit auf sich hat und welche alternative Finanzierungsmöglichkeit eine einzelne Radiostation, WBEZ aus Chicago, doch noch aufgetan hat, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Marc Feuser, zugeschaltet aus Chicago. Hallo Marc.
Hallo Theresa.
Aber lass uns mal ganz vorne erst einmal anfangen. Warum herrscht denn überhaupt so eine große Finanzierungslücke beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den USA? Was hat es damit auf sich?
Der US-Präsident Donald Trump hatte ja schon länger, man kann sagen, Stimmung gemacht gegen die Öffentlich-Rechtlichen. Ihm war das alles zu gefärbt, zu politisch, nicht neutral, keine Sachen, die er im Prinzip wichtig findet für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und hat dann eine Gesetzesinitiative gestartet, mit dem er dann über den Kongress die Mittel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat streichen lassen, so kann man es, glaube ich, sagen. Es gab dann ein Gerichtsurteil, das diese Entscheidung in Teilen wieder revidiert hat, aber das war jetzt dann alles schon quasi zu spät für dieses Jahr. Die Mittel sind weg, die Sender müssen haushalten mit dieser Finanzierungslücke. Es gibt dann zum Teil noch Landesmittel, es gibt zum Teil Spendenfinanzierung, aber ein Großteil der Mittel, bei manchen Sendern zumindest, kam über die Bundesfinanzierung und der ist jetzt weg.
WBEZ hat es aber geschafft, sich trotzdem zu finanzieren. Was war denn in Chicago los?
Ja, auch WBEZ hat in diesem ganzen Zusammenhang $3 Millionen verloren. Das läuft eben alles ein bisschen anders als in Deutschland, dass nämlich es keinen Rundfunkbeitrag gibt, sondern dass es im Prinzip seit immer eine Mischfinanzierung ist aus Bundesmitteln, die Regierung über Steuern bereitgestellt hat und eben über Spenden. Und seit dieser Bundesmittelteil eben seit jetzt gut einem Jahr komplett weggebrochen ist, standen nicht nur WBEZ, sondern viele NPR-Sender vor der Frage, wie schließt man jetzt so eine Lücke? Option 1, die einem da einfällt, Einschnitte im Programm bei den Mitarbeitenden, also kurz die Kosten zu senken. Option 2 wäre, die Einnahmen zu erhöhen. Mehr Werbung geht nicht. Im Öffentlich-Rechtlichen in den USA ist es sehr strikt verboten. Es gibt kleinere Möglichkeiten über sogenanntes Sponsoring, dass man kleine Hinweise platziert, aber sehr, sehr schwierig. Also diese beiden Optionen, entweder Einschnitte oder Einnahmen erhöhen, das ist die Situation für viele Öffentlich-Rechtliche.
Und welche Antwort hat man dann bei WBEZ gefunden?
Ein Teil dieser Antwort hat sich bei einem Termin vor ein paar Tagen gezeigt. Da gab es ein großes Spenden-Dankeschön-Event bei WBEZ. Da waren Großspender eingeladen, die mehr als $5,000 pro Jahr spenden, also schon eine ordentliche Summe. Es gab dort Häppchen, es gab gespendete Drinks, es gab Blumendeko, die ebenfalls von einer Supporterin gespendet wurde. Und es ist natürlich eine super Gelegenheit, um mal mit Spenderinnen und Spendern ins Gespräch zu kommen. Wie zum Beispiel mit Julie Victor, eine Frau Anfang 60.
Well, I have actually supported public radio and public television since my 20s. And I have always felt like they are each trustworthy sources of information, but I have upped my game a lot since Trump 2.0. I think they're trying to shut down voices that don't align with their politics. And it's terrifying.
Ja, sie sagt, sie sei eben schon lange NPR-Unterstützerin, weil das eine vertrauenswürdige Quelle für sie sei. Aber seit Trump 2.0 hat sie ihre Spenden nochmal deutlich ausgeweitet. Und das ist auch genau diese Angst, die Julie betreibt, die paradoxerweise ein Spendenmotor sein kann. Die Angst vor dem Ende der freien Medien, da ist Julie bei weitem nicht die Einzige. Denn bei WBEZ in Chicago sind die Menschen tatsächlich aufgestanden, haben deutlich mehr gespendet für ihren Öffentlich-Rechtlichen und so geholfen, diese Finanzierungslücke von 3 Milliarden Dollar zu schließen. Zum 3 Millionen Dollar zu schließen.
Ja, spendenfinanzierter Journalismus ist ja auch in Deutschland gewissermaßen ein Hype. Und auch wenn ich jetzt so höre, aus Chicago Fundraising-Events, Spendengala, Häppchen und alles drum und dran. Das klingt schon sehr professionell. Was kannst du uns über die Methoden sagen, mit denen NPR arbeitet?
Ja, das klingt tatsächlich für uns erstmal gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Aber WBEZ hat, wie andere NPR-Sender eben auch, ein eigenes Fundraising-Team, das sehr professionell arbeitet, wie andere NGO-Fundraiser auch. Zum Beispiel mit persönlichen Ansprechpartnern, die die Spenderinnen und Spender binden sollen. Das wird jetzt ein sehr spannender Moment, ob diese einmalige Finanzierungslücke, die jetzt geschlossen wurde dank den Spenden, ob das eben nachhaltig ist. Und dafür setzt man dann eben auf zum Beispiel solche Events, wo dann die Fundraiser bonden können mit ihren Spenderinnen und Spendern. Ein bisschen Smalltalk, es gibt eine Studioführung. Zum Beispiel für Julie, die wir gerade gehört haben, ist der Fundraiser Matt Crossett zuständig. Er ist eben einer der professionellen Fundraiser aus dem Team, der noch bis vor 2 Jahren für eine Foodbank gearbeitet hat, also Lebensmittelspenden eingesammelt hat und jetzt bei WBEZ arbeitet.
Not as many people thought of journalism as a philanthropic cause. People think of their church and their university. People think of a food pantry or food bank here, but not journalism. And so it's been an interesting evolution of explaining to people and walking with them and thinking about how tied in journalism is with democracy. And human rights and societal norms and social well-being. So people have really come to think of journalism as playing a different role than maybe they would have a handful of years ago.
Also was Matt beschreibt, der Journalismus wird jetzt von vielen Menschen in die gleiche Wohltätigkeitskategorie eingeordnet, wie zum Beispiel Spenden für eine Kirche oder die Uni oder eben eine Foodbank. Der Wert von Journalismus und wie wichtig der für unabhängige Informationen in einer funktionierenden Demokratie ist, das ist vielen Menschen, so sagt Matt, eben erst bewusst geworden, nachdem Trump genau das angegriffen hat. Jetzt muss man dazu sagen, in einem Land wie den USA ist die Spendenkultur eh sehr stark ausgeprägt. Menschen unterstützen das, woran sie glauben, was zu einer starken Gesellschaft gehört. Und zumindest hier in Chicago gehört da jetzt auch ein unabhängiger Journalismus dazu.
WBEZ hat damit also gezeigt, wie es gehen kann, also sich über Spenden zu finanzieren, wenn eben die Bundesmittel fehlen. Ist das ein Modell, das auch für andere Öffentlich-Rechtliche in den USA funktioniert?
Chicago, muss man auch sagen, ist die drittgrößte US-Stadt. Es gibt eine entsprechend vermögende Spenderbasis. Für die kleineren, ländlicheren Sender funktioniert das also vielleicht so nicht. Auch da haben sie mit großen Finanzierungslücken zu kämpfen. Die Bundesmittel haben da teilweise bis zu 40% des Budgets ausgemacht. Die konnten das bis jetzt noch nicht über Spenden kompensieren. Die NPR-Chefin geht von bis zu 80 Lokalsendern aus, die mittel- und langfristig in Gefahr sind.
Die Medienlandschaft in den USA muss unter Trump kreativ werden. Wie sich der öffentliche Rundfunk über Spenden finanziert, darüber hat uns mein Kollege Marc Feuser aus den USA berichtet.
Radio 1 Medienmagazin. Die Mediennews der Woche.
In den USA haben mehrere Bundesstaaten Meta vorgeworfen, Facebook und Instagram so zu bauen, dass Jugendliche möglichst lange dranbleiben und im schlimmsten Fall sogar abhängig werden. Jetzt gibt es in dem Verfahren eine Einigung. Meta zahlt den klagenden Bundesstaaten insgesamt fast 17 Milliarden Dollar. Und der Konzern muss seine Plattformen für Minderjährige deutlich einschränken. Instagram und Facebook sollen sie zukünftig nur noch 2 Stunden am Tag nutzen können. Schönheitsfilter fallen weg, Likes werden nicht mehr gezählt. Außerdem muss Meta beim Alter genauer hinschauen, damit Kinder, die eigentlich noch zu jung sind, gar nicht erst auf die Plattformen kommen und Jugendliche besser vor Inhalten geschützt werden, die nicht für ihr Alter gedacht sind. Kritik gibt es trotzdem, unter anderem, weil diese Schutzmaßnahmen nur für begrenzte Zeit gelten sollen. Sebastian Meineck von netzpolitik.org.
Es gab die historische Chance, vor Gericht zu klären, diese Verantwortung hat ein Tech-Konzern für die Gesundheit junger Menschen. Das hätte dauerhaft ändern können, welche Standards Plattformen brauchen. Und was wir jetzt haben, ist ein Deal für begrenzte Zeit. Gerade mal 5 bis 10 Jahre lang will sich Meta für eine Reihe an Jugendschutzmaßnahmen verpflichten. Und obendrauf gibt es mehrere Milliarden US-Dollar. Ich finde aber, Schutz junger Menschen sollte kein befristetes Sonderangebot sein.
Für Meta ist dieser Vergleich wahrscheinlich die angenehmere Lösung. Denn bei einem Gerichtsurteil hätte es für den Konzern noch zu deutlich härteren Strafen kommen können. Ein breites Bündnis aus Medienhäusern und Verlegerverbänden wehrt sich gegen die geplanten kürzeren US-Visa für ausländische Journalistinnen und Journalisten. Ab dem 15. September sollen die nämlich grundsätzlich nur noch 240 Tage gelten. Bislang waren es bis zu 5 Jahre. In einem gemeinsamen Schreiben bittet das Bündnis Bundeskanzler Friedrich Merz und Außenminister Wadephul, sich politisch und diplomatisch dagegen einzusetzen. Mit dabei sind unter anderem ARD, ZDF, Deutschlandradio, Deutsche Welle, RTL, Deutschland und ProSiebenSat.1 sowie die Verlegerverbände BDZV und MVFP. Unterstützung kommt auch vom Deutschen Journalistenverband. Der DJV warnt, freie und unabhängige Berichterstattung aus den USA dürfe nicht durch mehr Bürokratie und unsichere Aufenthaltsbedingungen noch weiter erschwert werden. Neben den schlechten Nachrichten gibt es in dieser Woche auch etwas zum Feiern. Die Bravo wird 70 Jahre alt. Am 26. August 1956 erschien die erste Ausgabe. 40 Seiten hat sie umfasst und kostete schlappe 50 Pfennig. Auf dem Cover damals Hollywood-Legende Marilyn Monroe. Besonders bekannt wurde die Rubrik Dr. Sommer. Hier konnten Jugendliche ab den späten 60er Jahren Fragen rund ums Thema Liebe und Sexualität stellen und auch die Starschnitte, die Riesenposter der Stars, haben so einige von uns im Zimmer hängen gehabt. Anders als früher erscheint die Bravo seit 2020 nur noch einmal im Monat und ist vor allem eine digitale Medienmarke geworden, mit Accounts bei Instagram, TikTok, YouTube und Facebook. Happy Birthday! Und damit verabschiede ich mich für heute aus dem Medienmagazin. Das war's für heute und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie es gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.